Jetzt? So fast?
Das heißt, du lässt das vor und ich sag noch.
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Ich schau auch Liga 2. Bei Laura 1. Ja, mein Gott.
Ich schau auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz Episode 68. Wavra Kadabra, die Liga 2 Magie, sie ist allgegenwärtig, so auch auf Twitter, Harald. Denn was hat uns da der FC Dornbirn gegeben? Ein kleines Sneak Preview, scheinbar erwartet uns etwas.
In Kürze. Ist ein großes Rätsel, was da passieren wird.
Ja, was wird es sein?
Es ist eine Rückkehr von Thomas Baldorf zum FC Dornbirn, der vielleicht kommende Saison die Nummer 9 trägt. Vielleicht Medienkooperation mit dem Ballesterer, könnte ich mir vorstellen.
Modelinie mit Balenciaga?
Ja.
Oder sonst Balkonbau?
Balkonbausponsor, ja.
Irgend sowas in die Richtung. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es endlich kommt. Das Balotelli-Trikot von Gustavo Balotelli. Wir haben es in den letzten Episoden schon gefordert. Wie hyped bist du über dieses Trikot? Also ganz ehrlich, ich habe es gesehen und das hat in mir so einen richtigen Next-Level-Balotelli-Hype ausgelöst.
Die große Frage, die ich mir stelle, ist, sollten wir eins bekommen, ob ich dich überhaupt dazu überreden kann, dass wir es verlosen oder ob es das einfach reinnasst?
War das überhaupt eine Überlegung, dass das verlost wird? Da dachte ich eigentlich, dass ich das einfach so bekomme. Aber egal, nein, wir freuen uns auf jeden Fall. Und das ist im Grunde gleich zu Beginn der Episode auch der Tweet der Woche. Dieses Foto getwittert vom FC Dornbirn-Account. Bitte folgt den Rothosen, sie haben sich definitiv mehr Follower auch verdient. Wir sprechen aber generell heute über das heißeste Thema der zweiten Liga, nämlich Tino Wawra und sein Wechsel zum SKN, aber auch über den KSV und Marc Grosse, Spieler im Fokus. Zunächst müssen wir uns aber mal die Szene der Woche geben. Sandali Kondé gegen den GRK. Oh je, was war da los?
Ich bin nicht sicher, was er in der Szene eigentlich tun wollte. Wollte er ihn zurückziehen, um ihn dann mit der Hand zu nehmen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, du bist jetzt in der ersten Szene.
Ich bin bei der ersten Szene.
Es waren im Grunde ja wirklich zwei Fails von Sandali Kondé binnen 5 Minuten. Ja.
Was er in der zweiten Szene machen wollte, habe ich schon gesehen, aber es war halt nicht die beste Idee aller Zeiten, den da in die Mitte zu spielen.
Ich finde es immer schwer. Sandali Kondé ist für mich einer auf der Linie extrem stark beim Spielaufbau. Tut er sich manchmal noch schwer, da hat er auch definitiv noch Luft nach oben. Aber generell tadellose Performance vom GRK. Also das 1-0, das hat man geschenkt bekommen, aber der Rest, auch wenn man zu Beginn ein bisschen anfällig war in der Defensive, aber so langsam aber sicher kommen sie in ein Flow-Erlebnis.
Definitiv und auch dank der Defensive. Das dritte Mal in Folge zu 0. Du wirst dich erinnern, wann hat das der GRK das letzte Mal geschafft?
Regionalliga Mitte Saison 2000.
Es war im August 2019.
Ah, wirklich?
Ja, damals okay. Patrick Heider noch im Tor.
Ja?
Ja, der inzwischen beim SVU Dondach Kleinstetten in der Unterliga West pariert.
Und ich glaube, irgendwie auch in den Trainerstaff von Sturm Graz mittlerweile gewechselt.
Ja, U18 Akademie-Tormann-Trainer.
Ja, Wahnsinn eigentlich. Geht nicht. Aber ja, egal.
Aber jetzt die Null steht und das ist ja, wie wir wissen, schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, um Punkte zu holen regelmäßig.
Das stimmt natürlich, aber ich frage mich eben nach diesen Leistungen des GRK, war das ein Fake-Auftritt gegen den SV Horn, um alle potenziellen Gegner mal zu irritieren? Also Entschuldigung, das ist eine komplett andere Mannschaft, die wir in den letzten Wochen bei den Grazern gesehen haben. Also spielerisch so stark, vor allem auch im letzten Drittel, habe ich den GRK schon lange nicht mehr gesehen. Und für mich war eigentlich klar, nach der Partie gegen Horn, die kannst du im Endeffekt abhaken. Das wird nichts mehr. Und jetzt im Grunde wieder.
Jetzt haben sie Horn überholt. Dran.
Ja, Horn überholt und im Grunde 4 Punkte Rückstand nach wie vor auf den SKN, beziehungsweise 3 Punkte Rückstand auf Blau-Weiß Linz. Geht da doch noch was?
Ich bleib bei meiner Meinung von der Vorwoche. Ich glaube nicht, dass der GRK die nötige Konstanz an den Tag legen wird, um da ganz am Ende ganz oben zu stehen.
Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, muss so ein bisschen auf die Euphoriebremse auch steigen. Es war eine Ziege gegen die Admira, gegen die Vienna und gegen die Young Violets aus der Wien. 3 Mannschaften, die in den letzten Wochen beziehungsweise in diesem Jahr generell noch nicht so performt haben. Aber wenn du dann schaust, wer als nächstes kommt, das ist nach der Länderspielpause Sturm Graz 2, Dörbe-Sieg und dann vielleicht gegen Vorwärts Steyr, die sich extrem schwer tun. Wenn du da wirklich vielleicht nochmal 2 Siege holst, dann bist du aber fix in diesem Flow drin.
Mit breiter Brust ins Heimspiel gegen den SKN.
Ja, ja. Und dann hast du im Endeffekt genau dieses Gipfeltreffen dann gegen St. Pölten. Ja.
Also dann dazwischen Lafnitz und dann Blau-Weiß.
Ein Traum. Also ich bin wirklich extrem gespannt, wie sich dieser Titelkampf in den nächsten Wochen weiter präsentieren wird. Wir müssen ja ein bisschen auch mal so ein Zwischenfazit ziehen. Zwei Drittel der Saison sind vorbei und da kommen wir auch jetzt schon zum nächsten großen Thema, nämlich den Titelkampf in Liga 2 zwischen dem SKN St. Pölten und Blau-Weiß Linz. GRK ist eben jetzt auch dabei. Und dennoch, einerseits, der SKN ist zwei Drittel Meister. Souveräner Sieg gegen den FC Liefering, die jetzt auch in den letzten Wochen nicht mau unterwegs waren. Also das kann man schon nochmal zugute festhalten. Die haben diese Leistung aus dem Herbst gut rüber transportiert ins nächste Jahr.
Ja, definitiv. Also es war schon wieder ein sehr reifer Auftritt gegen den FC Liefering. Wie du sagst, Liefering in letzter Zeit alles andere schlecht unterwegs gewesen. Karim Konaté in der Partie abgemeldet eigentlich und dann verschießt dann Elfer auch noch dazu. Aber St. Pölten hat halt das gemacht, was sie auszeichnet hat, auch in den vergangenen Wochen. Hinten defensiv wirklich gut gestanden, nichts oder sehr, sehr wenig zugelassen. Und vorne schnelle Angriffe gefahren, sehr, sehr vertikales Spiel, die Bälle in die Tiefe gespielt. Und dann, was sie halt auch noch auszeichnet, und das war in der Partie halt dann entscheidend, die richtigen Spieler eingewechselt, Stefan Helm.
Ulysses Lanes und wer hat das zweite geschossen?
Luis Hartwig.
Genau, Luis Hartwig. Wieder zwei Joker, die getroffen haben. Insgesamt jetzt schon 14 von 37 Toren eingewechselt. Ich habe heute ein wunderschönes Glas, weil wir in der Küche einfach nichts mehr anderes zur Auswahl haben. Deshalb ein Sektglas bei der Zwarer-Konferenz. Aber das war ja schon fast Champagner-Fußball, den der SKN auch gezeigt hat.
Ja. Champagnerfußball. Ja,
es hat jetzt gerade gepasst, Entschuldigung.
Ja. Ja. du sprichst es an, 14 Tore eingewechselt und was schon auch da entscheidend ist, sieben verschiedene Joker-Torschützen schon eingewechselt. Also es ist nicht der eine oder die zwei Spieler. Mhm. Natürlich stechen da Lanes und Hartwig hervor, was die Torquote angeht, aber da hat es noch fünf weitere gegeben, die als Joker getroffen haben.
Und das haben wir auch das letzte Mal eigentlich angesprochen. Diese Breite im Kader vom SKN. Also dieser Aufstiegskampf hat eben jetzt aber auch noch einen weiteren Nebenschauplatz bekommen. Denn es ist, wie gesagt, das Thema momentan in der Admiralliga 2, die Verpflichtung von Tino Wawra ab dem kommenden Sommer. Das löste in mir so ein bisschen, hat auch der Kollege Zerfranz auf Twitter mich nochmal erinnert an diesen Sascha Boller Transfer 2013. Erinnert. Es war zu einer komplett gleichen Zeit, März 2013, Austria Lustenau und der SV Grödig, damals in diesem Kampf um den Titel, Lustenau auf Platz 1, Grödig dahinter ein paar Punkte Rückstand und dann gab es eben diesen Transfer vom damals wirklich Dreh- und Angelpunkt von Lustenau, Sascha Boller, den haben sich die Grödiger geschnappt und es hat mich auf jeden Fall daran erinnert. Die Frage ist eben nur jetzt, wieso macht er das? Also das haben sich viele Blau-Weiß-Linz-Fans zumindest gefragt. Mhm.
Ich glaube, er hat schon ganz gut erklärt. Also die Situation bei Blau-Weiß ist ja die, dass Dino Wawra da die Mannschaft ausgezeichnet entwickelt und zusammengestellt hat. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sich Blau-Weiß abseits des Feldes auch so rasant weiterentwickelt hat in den vergangenen Jahren, wie sie das sportlich getan haben. Dino Wawra sagt, ich kann nicht wirklich als Sportdirektor von wem weiter lernen bei Blau-Weiß. Mhm. Da ist halt er und ist Geschäftsführer jetzt Christoph Beschek da. Der jetzt natürlich nicht seiner sportlichen Kompetenzen wegen geholt wurde. Beim SKN St. Pölten sind halt ganz andere Möglichkeiten da, durch diese Kooperation mit dem VfL Wolfsburg, die ja jetzt noch einmal verstärkt wird. Da ist Dino Wawra eher in ein Team eingebettet. Also das Team angefangen bei den Chefs in Wolfsburg von Marcel Schäfer und Co. Über Jan Schlaudorf, der jetzt mehr so das Bindeglied sein soll. Also schon als Geschäftsführer Sport in St. Pölten und dann eben Dino Wawra als Sportdirektor. Als Jan Schlaudorf hat, glaube ich, in der Kronenzeitung gesagt, als Kaderplaner. Mhm. Das gibt natürlich mehr Möglichkeiten und auch mehr berufliche Perspektive irgendwo.
Ich glaube, dieser Transfer hat mehr Signalwirkung in Richtung eigener Fans. SKN St. Pölten. Also dieser Transfer von Wawra zu den Wölfen ist für mich einfach auch ein Zeichen, dass der Wolfsburg in den nächsten Jahren richtig was reinputtern wird. Denn wie es schon rausgekommen ist, es wird intensiviert, diese Zusammenarbeit. Aber wenn du natürlich einen Tino Wawra auch da rauskoppeln kannst aus seinem, trotzdem seiner beruflichen Heimat, seiner sportlichen Heimat, wo er ewig lang ist, und dann wechselt er zu St. Pölten. Also da muss schon einiges im Hintergrund geplant werden beim SKN, was einen Tino Wawra dann auch eben überlegt und umstellt. Stimmt, dass er seine Zukunft in St. Pölten fortsetzt. Also finde es brutal, finde es wirklich ein Mega-Transfer fair für den SKN. Du hast da wirklich einen extrem gut vernetzten Sportdirektor nun in Österreich weit, der in den letzten Jahren ja auch bewiesen hat, dass er es drauf hat. Sportliche Entwicklung hat die Infrastruktur von Blau-Weiß Linz einfach bei weitem überholt, obwohl das neue Stadion ja auch am Entstehen ist. Aber trotzdem, die sportliche Entwicklung, die war in den letzten Jahren eben schon der absolute Fokus bei Blau-Weiß Linz. Gab trotzdem einige Fragen auch von unserer Twitter-Community, zum Beispiel von Michael, vom Choleriker, wie er auf Twitter heißt. Welchen Einfluss hat der Wechsel von Tino Wawra auf die Mannschaft? Was glaubst du? Ist das ein großes Thema bei Blau-Weiß intern?
Also der Sonntag hat gezeigt, dass es nicht das große Thema ist.
Am Städtenspiel gedreht, Ronivaldo, endlich mal wieder von Beginn an, hat ja als Joker in den letzten Wochen, Monaten extrem gut geglänzt, aber er hat auch gezeigt, dass er es eben noch immer von Beginn an kann. Doppelpack für den Brasilianer. Weitere Frage vom Choleriker: Weshalb wird der Wechsel von Wawra zum SKN genau jetzt zu Beginn der entscheidenden Phase kommuniziert? Auch da haben wir letzte Woche dann intern noch gesprochen. Eigentlich schlechter Zeitpunkt.
Was wäre ein guter Zeitpunkt? Nach Saisonende?
Ja.
Ja, aber das ist völlig unrealistisch.
Naja, okay. Meine Idee wäre gewesen, okay, du schweigst dieses Thema einfach zu Tode. Egal, wenn du immer welche Fragen bekommst, du lehnst alles ab, ist mir schon klar, dass der Druck immer größer wird. Aber du kannst
gerade da entsteht ja dann intern Unruhe, wenn auch keine Klarheit intern da ist. Die Situation war die, es war ja offenes Geheimnis inzwischen, dass das passieren könnte. Tino Wawra hat seinen Vertrag nicht verlängert, der Vertrag ist ja schon länger vorgelegen, das wusste man ja, dass der St. Pölten ein bisschen querbrät, war ja auch schon publik zum Teil. Gleichzeitig hat die Novava dann natürlich irgendwann einmal Blau-Weiß seine Entscheidung mitgeteilt, dann muss sich Blau-Weiß auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Das heißt, Christoph Peschek muss, und das macht er aktuell ja auch, mit diversen Kandidaten sprechen, und so wissen immer mehr Menschen davon, dass Tino Wawra eigentlich definitiv schon entschieden hat, dass er nicht bei Blau-Weiß bleibt und nach St. Pölten geht, und je mehr Menschen es wissen, umso größer ist die Chance, dass es halt dann irgendwann rauskommt. Und so hat Blau-Weiß zumindest die Kommunikation des Ganzen selbst in der Hand gehabt. Das heißt, Tino Wawra hat, bevor es an die Öffentlichkeit gekommen ist, mit der Mannschaft reden können, intern, hat das der Mannschaft erklären können. Das heißt, ja, es, in so einem Fall gibt es keinen idealen Zeitpunkt, und ich verstehe den Weg, den Blau-Weiß gewählt hat, kann ich da schon nachvollziehen.
Du hast letzte Woche mit Wawra auch telefoniert. Was glaubst du, wird er die Saison bei Blau-Weiß Linz beenden, oder trennt man sich schon vorzeitig?
Ich glaube, dass wenn die Sportdirektorensuche erfolgreich ist, und sollte Blau-Weiß jemanden nehmen, der jetzt schon aus seinem Vertrag rauskommt, dass ab dem Zeitpunkt Tino Wawra freigestellt werden wird. Aber sollte es jemand werden, der woanders unter Vertrag steht, was jetzt auch nicht unwahrscheinlich ist, wird es eine spannende Situation bis zum Sommer werden, weil der Kader ist weit, aber der Kader ist noch nicht fertig.
Ja. Ja, vor allem, du musst ja für zwei verschiedene Ligen planen. Einerseits in der Schublade Bundesliga-Planung haben, andererseits kannst du aber kein Bundesliga-Kader einkaufen, wenn du dann den Aufstieg doch nicht schaffst. Also egal, wer es wird extrem viel Arbeit auf den Nachfolger von Tino Wawra zukommen.
Wir haben einen Trainer, dessen Vertrag ausläuft. Gerald Schablener hat letztens schon eher signalisiert, dass er gerne bleiben würde, dass er aber schon auch wissen will, mit wem er dann zusammenarbeitet als Sportdirektor. Scheint so, als würde er jetzt auch nicht unbedingt schon unterschreiben, bevor er diese Sportdirektorenfrage geklärt ist. Es gibt ja anscheinend auch die Überlegung von Christoph Peschek, da eigentlich eher zwei sportlich Verantwortliche zu holen, nämlich einen Geschäftsführersport und einen Sportdirektor oder wie auch immer man das halt dann betiteln will. Was perspektivisch natürlich Sinn macht, weil man dann nicht in so eine blöde Situation kommt, wie man es jetzt gerade ist, weil es halt dann für den jeweils anderen schon ein Backup gibt, sollte sowas wieder passieren. Ja, aber ich meine, jetzt auch abgesehen davon, nicht die einfachste Situation, in der sich Blau-Weiß Linz derzeit befindet. Also die Novara war jetzt nicht die einzige Hiobsbotschaft, ne?
Ja, das stimmt. Dazu aber später mehr, wenn wir dann zu der Fakt-Zwarer-Konferenz-Fragen kommen. Aber würde noch gern einen Namen droppen, der im Grunde ja schon publik ist. Er hat auch scheinbar schon Gespräche gegeben. Laut Christoph Peschek gegenüber dem ORF ist er angesprochen worden bezüglich Gerald Baumgartner. Es hat Gespräche gegeben. Ich kann ihn mir nur überhaupt nicht bei Blau-Weiß Linz vorstellen. Auch wenn er natürlich irgendwo aufgelegt ist rein, weil er viel in Oberösterreich unterwegs ist, weil er extrem viel Kompetenzen auch im Bereich des Nachwuchsfußballs hat. Aber ich weiß nicht, ob ein Gerald Baumgartner und Blau-Weiß Linz so rein harmonisch zusammenpasst.
Gerald Baumgartner ist Christoph Peschek empfohlen worden. Es werden eben auch andere Menschen empfohlen worden sein und es ist ja völlig legitim, sich einmal auch mit Gerald Baumgartner zusammenzusetzen und mit ihm zu reden. Bin nicht sicher, ob da aktuell mehr dahinter steckt, außer mal ein erstes Kennenlernen und Sondieren.
Es wird spannend werden. Die nächsten Wochen natürlich auch in dieser Frage, aber der Transfer von Tino Wawra zum SKN, der hat natürlich hohe Wellen geschlagen, aber es gibt auch noch ganz viele andere Transfers, die in diesem 21. Jahrhundert für ganz viele Schlagzeilen gesorgt haben. Der Harald und ich, wir haben eine Top 10 der brisantesten Transfers zusammengestellt. Kurze Pause und dann geht's weiter mit diesem Ranking.
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was? Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch, Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch, Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Das sind die 10 brisantesten Transfers des 21. Jahrhunderts in Österreich. Und Harald, wir starten gleich mit The Goat, Roman Wallner. Sein Wechsel 2006 sorgte am Verteilerkreis für negative Stimmung.
Das kann man durchaus sagen. Ja. Roman Wallner damals im Jänner 2006 rein theoretisch von Hannover zu Austria gewechselt, praktisch von der Admira zu Austria gewechselt, war ja vorher an die Admira verliehen, ist dann bei der Admira, was soll man sagen, ist nicht mitgenommen worden aufs Trainingslager, nachdem Trainer Robert Pflug gefragt hat, ob er im Abstiegskampf voll zum Team steht und Roman Wallner das, ob der vielen Monate nicht ausbezahlten Gehälter irgendwie nicht mit einem klaren Ja beantworten konnte, hat dann den Vertrag aufgelöst und ist dann von der Wiener Austria verpflichtet worden. Und wir wissen, Roman Wallner hat eine lange grün-weiße Vergangenheit und ein auch enges Verhältnis zu den Rapid-Fans gehabt. Das haben die Austria-Fans zu diesem Zeitpunkt noch nicht vergessen gehabt.
Gibt eine witzige Anekdote. Ich meine, er ist ein Meister geworden mit der Austria. Was war damals los bei der Meisterfeier?
Naja, ich meine, grundsätzlich muss man sagen, es hat ja damals, Roman Wallner ist bei den ersten Spielen tatsächlich ausgepfiffen und beschimpft worden und so weiter. Irgendwann einmal ist dann bei jedem Spiel ein Transparent gehängt, auf dem gestanden ist, wir singen nur für 10 Mann, sobald Roman Wallner gespielt hat. Roman Wallner ist dann 2-6 Meister geworden mit der Austria, damals Schinkels und Stöger, das Trainer-Duo. Bei der Meisterfeier hat sich dann jeder Spieler einzeln ist am Rathausplatz auf die Bühne gekommen und hat sich feiern lassen. Nachdem aber klar war, dass Roman Wallner jetzt nicht zwingend gefeiert wird, hat sich Kapitän Jean-Slav Blanchard überlegt, er geht einfach mit ihm gemeinsam auf die Bühne und fängt dieses Störfeuer somit rechtzeitig ab.
Ja, aber ganz ehrlich, das zeigt eben auch, was für ein Ehrenmann Jocelyn Blanchard ist, der eben das eben dann auch präventiv gehandhabt hat, um da eben einer möglichen negative Stimmung bei einer Meisterfeier auch entgegenzuarbeiten. Für uns ist dieser Transfer auch generell stellvertretend für viele andere Transfers dieser Art. Also Spoiler vorweg, es gibt keine Maxi Entrup oder Christoph Saurer Transfer in den weiteren neuen Platzierungen, denn gefühlt sind diese Transfers eher von den Fans getragen worden. Also die Vergangenheit irgendwo beim Erzrivalen, wie es eben bei Christoph Saurer war, wie es bei Maximilian Entrup war, und daher Roman Wallner stellvertretend auch für diese zwei Transfers. Hohe Wellen hat aber auch Platz 9 unseres Rankings geschlagen. Oliver Glasner, Riederjunge durch und durch, wechselte im August 2003 vom Innviertel nach Linz und wiederholte das Ganze Jahre später dann noch auf Trainerebene.
Zweiteres war wesentlich erfolgreicher.
Ja, das stimmt, aber ich habe das komplett anders in Erinnerung. Ich dachte mir, dass Oliver Glasner damals mit Ried abgestiegen wäre und dann in die Bundesliga zum LASK wechselt. Aber der LASK war damals auch Zweitligist und der sah im Grunde in Linz kein Land. Hat er auch ein bisschen Pech, aber im Grunde viele Minuten hat er nicht gespielt. Ein
bisschen Pech ist fast untertrieben. Ja. 26 Spielminuten und dann das Kreuzband gerissen. Ja. Und dann noch in weiterer Folge nicht mehr viel gespielt und dann sich wieder seiner Riederliebe besonnen. Und,
aber der hat zweimal, aber irgendwie trotzdem strange, oder? Dass der zweimal in seiner Karriere diesen Move gemacht hat. Und damals von Ried zum LASK, ja, auch auf Trainerebene, hat ja keiner verstanden, warum er das macht. Auch damals der LASK in der zweiten Liga. Und,
ja, aber retrospektiv schon recht.
Ja, das stimmt schon. Gefühlt trotzdem ein Move, als wäre Paolo Maldini von AC Milan zu Inter für eine Saison gewechselt. Mhm. Paolo Maldini. Ja, Oliver Glasner, der Maldini des Innviertels.
Ja, Franco Baresi.
Okay, alles gut. Machen wir weiter?
Ja, gerne.
Also, wie Glasner ist auch unser Platz 8 mittlerweile in Deutschland unterwegs, nämlich Florian Kainz. Der wechselte 2014 in der österreichischen Bundesliga von Sturm zu Rapid und die Fans, sie waren außer sich, man muss es so sagen.
Tatsächlich, ja. War ja nicht der einzige Wechsel von Sturm zu Rapid in der Saison nach Robert Bjerić, wobei der in Sturm jetzt nicht so groß geliebt wurde, wie es bei Flo Kainz der Fall war. Ja, damals auf jeden Fall auch der damalige Sturm General Manager Gerd Goldbrich hat vor allem das Verhalten von Kainz kritisiert nach dem Wechsel, weil er gemeint hat, im Sommer hat er eigentlich noch gesagt vor der Vorbereitung, er bleibt auf jeden Fall und dann wollte er doch gehen und das übliche Nachgeplänkel bei so einem Transfer, aber ja, auch da haben die Fans dann beim ersten Wiedersehen gezeigt, was sie von diesem Transfer gehalten haben.
Sie verbrannten ein Kainz-Trikot und ein Sauschädel wurde aufgespießt in der Sturm-Fankurve. Vielleicht auch eine indirekte Hommage an den Transfer von Luis Figo von Barcelona damals zu Real Madrid. Da wurde allerdings der Schweinskopf Richtung Feld geworfen. So wurde er zumindest noch aufgespießt, aber
haben wir nicht vom letzten Grazer Derby auch irgendeine Sauergeschichte gehabt? Ist da nicht ein Schwein von irgendeiner Autobahnbrücke gehängt?
Ja, stimmt ja. Auch da die Sturmfans im Grunde federführend.
Ja, irgendwelche stimmt schon, Connections zum Fleischer offenbar.
Ja, irgendwie. Also haben höchstwahrscheinlich noch nicht Bekanntschaft gemacht mit der militanten Veganerin auf TikTok, aber die sagte nichts, also machen wir gleich weiter.
Auch bei unseren. Kenne ich tatsächlich.
Ja, wirklich? Ja, okay. Auch Österreicherin, also vielleicht spielt die da auch indirekt irgendwie eine Rolle. Aber egal, auch bei unserem nächsten Transfer spielt nämlich Rapid eine Rolle. Dieses Mal allerdings den anderen Part. Stefan Stangl verließ Hütteldorf im Juli 2016 und heuerte in Salzburg an, der Beginn seines persönlichen Absturzes.
Kann man so sagen, ja. Stefan Stangl zu dem Zeitpunkt einer der besten Linksverteidiger des Landes.
Was für eine Aussage im Jahr 2023. Kann man sich nicht mehr...
Kann man sich schwer vorstellen, ja, aber zu dem Zeitpunkt war es ja tatsächlich so. Es war kurz nach der Euro, da hat Christian Fuchs dann seinen Rücktritt erklärt. Also da hatten wir schon gedacht, Stefan Stangl könnte sich da jetzt auch im ÖFB-Nationalteam gegen Markus Suttner durchsetzen und dauerhaft diese Linksverteidigerposition unter Marcel Koller bekleiden. Es kam anders.
Es kam definitiv anders. Ich meine, auch Christoph Freund glaubte ja an die Qualitäten von Stefan Stangl. 1,65 Millionen hat man nach Hütteldorf überwiesen und auch das Zitat damals von Freund: Unser Ziel ist es, die besten österreichischen Spieler zu holen und hier weiterhin weiterzuentwickeln. Stangl ist einer von ihnen und wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt. Aber überzeugt hat ihm auch Andi Ulmer als Linksverteidiger und das über Jahre hinweg danach.
Ja, man muss dazu sagen, dass der gestern Freund gerade zitiert, das Ziel ist es, die besten österreichischen Spieler zu holen. Es war ihnen eine Lehre. Es sind danach nicht mehr viele
stimmt, ja,
fertige österreichische Spieler, ja, geholt worden, außerhalb des Nachwuchses.
Ja, weil es einfach extreme emotionale Wellen vielleicht auch geschlagen hat, die man dann, denen man aus dem Weg gehen wollte. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es strategisch von der Stimmung her vielleicht dann eher schwierig ist. Obwohl natürlich Stefan Stangl in den Jahren dann auch einiges getan hat dafür, dass die Rapid-Fans nach wie vor einen Grant auf einen haben. Also diese Leihe damals zu Austria und diese Aussage, die er damals getätigt hat, in einem Interview mit uns, wo er gesagt hat, ich glaube, also vor einem Wiener Derby als Austria-Spieler hat er gesagt, ich glaube, von 30.000 Leuten kommen 25.000 wegen mir, aber das ist für mich kein Problem. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Mhm. Oder 2019 als Bratislava-Spieler. Viele Rapid-Spieler wollen für Red Bull spielen.
Er hat sein Herz auf der Zunge getragen.
Ja, definitiv. Mittlerweile spielt er in Muckendorf in der Gebietsliga. Auf Platz 6 wird es richtig skurril. Boban Mitrovic. Nach 7 Jahren wechselt er vom GRK zu Sturm Graz und seine Begründung ist im Nachhinein eigentlich ein Wahnsinn.
Er hat gesagt, er wollte immer schon für Sturm spielen.
Ja, aber du kannst ja nicht nach 7 Jahren, 250 Spiele für, nein, den GRK, dann wechselst du zu Sturm. Vielleicht ein strategischer Move, wo er sich gedacht hat, okay, er muss sich gleich ein paar Sympathien bei den Sturmfans auch erarbeiten, erreden. Und da hat er wirklich gesagt, schon als ich 1996 nach Graz kam, habe ich Sturm bewundert. Die Arbeit von Ivica Osim und die Erfolge, die sind in den folgenden Jahren in der Champions League, die sie in der Champions League hatten, das hat mich tief beeindruckt. Schon damals wusste ich, ich will eines Tages auch bei Sturm spielen. Boom! Also das ist schon eine Aussage.
GRK-Sicht,
definitiv. Ja. Aber Karma is a bitch. Boban Mitrovic wechselt 2003 im Sommer. Und wer wird Meister und Pokalsieger 2004?
Der GRK.
Ja, auch so kann es natürlich kommen. Wir sind bei den Top 5 angelangt und den Start macht dabei Marcel Sabitzer. Im Juli 2014 haben sich da wirklich zwei komplett eigenständige Vereine zusammengetan, um Rapid 1 auszuwischen.
Genau, es hat eine Ausstiegsklausel gegeben im Vertrag von Marcel Sabitzer, aber nur für das Ausland. Also hat Rasenball Leipzig Marcel Sabitzer verpflichtet.
Rasenball Sport,
ja, mhm. Entschuldigung. Marcel Sabitzer verpflichtet und den dann nach längeren Verhandlungen an den FC Red Bull Salzburg verliehen. Mhm. Ja. Und so wurde wurde es umgangen, dass es eigentlich innerhalb Österreichs keine Ausstiegsklausel gab für Marcel Sabitzer.
Dieses Setup, dieses Transfers ist eben schon ein Wahnsinn. Also ganz ehrlich, was damals gemacht worden ist, das geht einfach nicht. Du hast da auch ein Zitat rausgesucht von einem Sportanwalt.
Christian Flick.
Was hat der damals gesagt?
Das soll ich jetzt sagen.
Ja, ich habe mir nicht rausgeschrieben.
Ja, das ist natürlich schlecht, weil ich auch nicht. Aber ich finde es natürlich in wenigen Augenblicken.
Weil der Harald auch eine Maus mit hat, auch wenn es rein optisch katastrophal aussieht am Tisch.
Christian Flick sagt, dieser Transfer war ein Schulbeispiel, wie es nicht sein darf. Da kommt einem das Grausen und Schaudern. Hier wurde eine Compliance-Regel nach der anderen missachtet. Christian Flick weiter. Wenn dieses Beispiel Schule macht, dann wird es gefährlich und in Österreich bald keine Fußballrechtsordnung mehr geben. Das ist ein Dolchstoß gegen all jene, die ordentlich arbeiten.
Ein Dolchstoß war dann auch ein Interview von Marcel Sabitzer nach der Meisterfeier von Salzburg, wo er eigentlich in Richtung Leipzig ausrichtete, du, im Grunde will ich in Salzburg bleiben und nicht in Leipzig spielen. Er landete dann dennoch in Leipzig und wurde im Grunde auch RB-Legende. Also diesen Status, den er sich dort erarbeitet hat, auch Kapitän, Leistungsträger in der Champions League, jahrelang im Grunde eben auch Führungsspieler der Leipziger. Also das hat man damals noch nicht kommen sehen. Umso interessanter diese Entwicklung.
Einen Lifehack noch von Marcel Sabitzer, den sollten wir schon weitergeben.
Ja,
stimmt. Es war recht spannend, der Transfer ist damals am Tag des Länderspiels gegen Island publik geworden, also am Nachmittag ist der Transfer verkündet worden. Am Abend hat Marcel Sabitzer erstmals in der Startelf für das ÖFB-Team gestanden und hat dann auch seinen ersten Treffer für das ÖFB-Team erzielt. Ist nach dem Match dann gefragt worden, wie es geschafft hat, sich eigentlich auf dieses Spiel zu konzentrieren, ob des Trubels rund um den Wechsel, und hat dann gesagt, da gibt es einen Trick beim Handy, man kann es ausschalten.
Es ist so einfach.
Ja, und es so kann so einfach
großartig
sein.
Im Grunde von Marcel Sabitzer. Danke dafür. Auf Platz 4, der wohl brisanteste Liga-2-Transfer der Neuzeit. Wir schreiben März 2013. Lustenau und Grödig kämpfen um den Aufstieg. Sascha Buller ist der Spielmacher der Austria und gibt seinen Transfer zu Grödig bekannt. Das war eine Breitseite in Richtung Ländle-Kicker.
Kann man so sagen, ja. Im März bekannt gegeben worden, hat daraufhin dann die nächsten 5 Spieler, ich glaube, er ist auf der Bank gesessen im ersten Spiel, dann die nächsten 4 war er nicht im Kader. Dann hat ihn Helge Kolwitzson kurz badoniert für ein Spiel, da hat er 90 Minuten gespielt, 1-2 Niederlage gegen Kaffenberg, und dann war es das endgültig. Dann
ist er im Grunde degradiert worden zur Zweiermannschaft, da hat er dann noch mittrainieren dürfen, aber hat keine weitere Spielminute mehr für Austria-Lustenau gesammelt. Der Rest ist Geschichte. Austria-Lustenau hat eine unfassbar grottenschlechte Frühjahrsaison gespielt und da hatte man im Grunde, man ist in dieses Jahr mit einem 9-Punkte-Vorsprung auf Grödig reingegangen und schlussendlich sind dann eben die Grödiger aufgestiegen und Lustenau musste weitere 9 Jahre warten, um endlich wieder in der Bundesliga anzukommen. Die Top 3 der bis brisantesten Transfers in Österreich eröffnet Deni Alas Rückkehr von Sturm zu Rapid. Ja, wieder so eine Konstellation, Sturm-Rapid. 2018 schockte dieser Transfer aber schon ziemlich den Anhang der Blackies. Er war Kapitän, er war Publikumsliebling bei den Grazern und dann dieser Move.
Er hat unglaublich gespielt für den SK Sturm zu dem Zeitpunkt, was auch zum Nationalteamspieler geschafft hat, getroffen hat, Assists geliefert, und hat eigentlich niemand verstanden, oder? Also ich habe es nicht verstanden.
Ja, wir haben es eh schon mal besprochen. Ich glaube schon, dass es vielleicht auch eine Challenge mit sich selbst war, wo er sich nochmal beweisen wollte, dass er es schon auch bei Rapid schaffen kann. Er hat ja wirklich auch davor in seiner ersten Ära extrem gute Phasen gehabt bei den Hütteldorfern, aber das eben
Kurze,
nicht. Aber nicht über einen konstanten Zeitraum. Aber die zweite Ära, die war dann eben total zum Vergessen. Also das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ja, ich finde es schade. Also ich glaube, dass da ganz viel Potenzial in den letzten Jahren verschwendet worden ist. Wenn er bei Sturm geblieben wäre, wer weiß, wo er heute spielen würde oder was er in den Jahren davor jetzt da erlebt hätte. Ich glaube, im Nachhinein ist man eben immer gescheiter und Deni Ala würde diesen Transfer auch nie wieder machen. Noch geschockter und emotionaler ging es aber im Jänner 2002 zu, als der damalige Rapid-Kapitän Krzysztof Ratajczyk zu Austria wechselte. Da ging's ganz schnell. Nach der Verkündung dieses Transfers. Weil eigentlich hat es geheißen, er wechselt im Sommer von Rapid zu Austria, aber dann ist er eben doch noch im Jänner nach Wien Favoriten gewechselt.
Genau, im Jänner hat die Austria bekannt gegeben, dass sie Krzysztof Ratajczyk ablösefrei im Sommer verpflichten. Das war so quasi der erste große Transfer von Peter Svetic damals als Austria-Sportdirektor. War schon ein arger Move, muss man sagen, dass den Rapid-Kapitän gleich einmal zu verpflichten. Rapid hat daraufhin eigentlich gesagt, ja, okay, passt. Und Matthäus hat gesagt, er kann Kapitän bleiben. Das hat sich dann, glaube ich, 5 Tage später haben sie sich dann doch anders entschieden und haben gesagt, okay, nein, sie nehmen ihm die Binde weg, das geht nicht, sie müssen ihn schützen. Und ich glaube, 1 oder 2 Tage später haben sie sich dann darauf geeinigt, dass es vielleicht doch schlauer ist, Krzysztof Ratajczyk wechselt gleich nach Wien Favoriten.
Ich glaube, emotional war das dann die richtige Entscheidung, damit es da nicht zu irgendwelchen Konfrontationen beim Wiener Derby kommen würde. Man gab es ja dann dennoch, aber ich glaube, ein Krzysztof Ratajczyk ist eher ein Typ, der sich auch gut verteidigen kann, wenn es mal auf der Straße 1-1 zugeht. Etwas anders sieht es bei unserem Platz 1 aus, meiner Meinung nach. Er ist der brisanteste Transfer der Neuzeit im 21. Jahrhundert. Es geht natürlich um den Wechsel von Andy Ivanschitz von Rapid zu Red Bull Salzburg. Es war im Grunde so das erste Ausrufezeichen am Transfermarkt auch der Mozartstädter.
Genau, es war das erste Ausrufezeichen und es war gleichzeitig so genau diese Phase, wo sich Rapid so als Gegenpol zu Red Bull Salzburg positioniert hat, als traditionsreicher, ehrlicher Fußball im Vergleich zu diesem Marketingprodukt von Red Bull. Und dann ist dann Andi Ivanschitz, eines der größten österreichischen Fußballtalente der vergangenen Jahrzehnte zu diesem Zeitpunkt, der so als Gesicht des SK Rapid aufgebaut wird, und dann lässt sich der von Red Bull Salzburg locken, und das hat halt Rapid wirklich, wirklich wehgetan.
Viele Rapid-Fans. Also, aber die Reaktion auf diesen Transfer, die war natürlich absolutes No-Go. Also was da abgegangen ist, dann nach wie vor eins der traurigsten Momente, glaube ich, der österreichischen Fußballgeschichte. Dann auch dieses Länderspiel im Gerd-Hanapi-Stadion. Ich glaube, es war Österreich gegen Paraguay, Endstand 0:0. Eckball, Andi Ivanschitz will ausführen vor der Westtribüne. Und was da für Anfeindungen waren. Also ich habe es mir damals live angesehen, da hatte ich Gänsehaut, weil es wirklich so schier war, weil man das ist, finde ich, die böse Fratze des Fußballs. Das ist nicht der Fußball, den ich liebe.
Ja, das war halt einfach zu viel. Das sind, glaube ich, sogar für die Familie Ivanschitz ein paar tatsächlich persönliche Freundschaften an diesem Transfer zu Bruch gegangen, und das kann ich halt nicht nachvollziehen.
Ich auch nicht. Es war, muss man eben schon sagen, ein Wintertransferfenster des Grauen für Rapid. Man hat nicht nur Andi Ivanschitz verloren, sondern eben auch Steffen Hoffmann. Der ging damals zu 1860 München, und Josef Hickersberger hat sich der ÖFB geschnappt als Nationalteamtrainer. Aber dennoch, es war natürlich nicht nur ein brisanter Transfer, sondern im Grunde unterm Strich auch ein Flop-Transfer. Ivanschitz kam nie wirklich in Salzburg an. Nach einem Jahr auch die Flucht Richtung Griechenland. Panathinaikos, da hat er sich dann wieder etwas gesettelt und hat dann in den Folgejahren wirklich eine richtig geile Karriere noch hingelegt. Andi Ivanschitz. Das sind sie also, unsere Top 10 der brisantesten österreichischen Transfers des 21. Jahrhunderts.
Jetzt los. Soll ich noch der Reihe oben sagen, oder?
Viva la... Zwei. Viva la... Ja. Spanisch.
Einfach mal bereit bin, oder?
Ey. Okay, nochmal.
Viva
la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Ja. Herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei Laola 1.
Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Schöne Grüße an unseren Regisseur der heutigen Episode, Patrick Gstettner, der hochemotional in den Pausen auch mit uns diskutiert und in den kommenden Episoden dann auch zu sehen sein wird. Wir müssen das noch einrichten. Wir haben über den Aufstiegskampf gesprochen, wir haben über die brisantesten Transfers gesprochen. Jetzt wechseln wir ans Tabellenende und widmen uns...
Aber nicht ganz.
Nicht ganz, denn die Kapfenberger haben die rote Laterne abgegeben Richtung Young Violets Austria Wien. Erstmals seit dem vierten Spieltag, das KSV nicht mehr auf Platz 16 in Liga 2. Unfassbar. Hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass die da nochmal unten rauskommen.
Ja, der Falke lebt.
Der Falke lebt. Und wer hat dem Falken wieder Leben eingehaucht?
Abdullah Ibrakovic.
Der Mann kann alles, oder? Also Abdullah Ibrakovic mit diesem Kader, mit diesen Gegebenheiten, die du, glaube ich, in Kapfenberg auch hast, das abzuliefern, das ist ein Wahnsinn. Rein auch von der Emotionalität, von der Körpersprache, die Kapfenberg mittlerweile an den Tag legt, das ist komplett was anderes. Das ist wirklich eine Einheit. Auch die Zuschauer. Ich meine, es sind nach wie vor nicht viele Zuschauer, aber es knistert ein bisschen im, wie heißt das mittlerweile, Alpenstadion?
Kapfenberger Stadion.
Kapfenberger Stadion, voll Fahrt eigentlich. Ja. Abdullah Ibrakovic Stadion. Wir nennen es ab heute Abdullah Ibrakovic Stadion.
Arena.
Arena. Gleich wie Lafnitz Arena. Also in der Abdullah Ibrakovic Arena, da lebt auch wieder der Anhang, die Community. Und ich glaube, die schaffen das noch.
Naja, vor allem, was ja wirklich erstaunlich ist, in diesem Frühjahr, die sind in jeder dieser vier Partien bis jetzt in Rückstand geraten. Und holen trotzdem 7 Punkte aus diesen Partien. Also, und normalerweise, wenn du in der Situation bist, in der die Kapfenberger sind, ja, und dann kassierst das erste Gegentor, dann ja, super, schon wieder. Ja. Im Kapfenberger Fall muss man ja tatsächlich sagen, schon wieder, die sind 19 Mal in Rückstand geraten im Laufe dieser Saison.
19 Mal von 20 Runden?
In 19 Mal, du kannst ja auch in einer Partie öfter in Rückstand geraten. haben aber dann aus diesem, bei diesen 19 Mal insgesamt 13 Punkte draus geholt. Ja. Also da merkt man schon, die Mannschaft lebt.
Ja, es ist natürlich ein bisschen Spielglück auch dabei. Erinnere dich zurück an das Fauxpas von Polster, Vorwärtssteig gegen Kapfenberg in der 94. Minute. Aber es gibt eben so Momente und so Phasen, wo der Ball für dich springt. Und das ist momentan eben auch bei den Kapfenbergern so. Seit Ibrakovic übernommen hat, haben nur der GRK, Liefering, Blau-Weiß-Linz und der SKN St. Pölten mehr Punkte gesammelt. In der Ibrakovic-Tabelle sind die Falken momentan auf Position 6. Das ist, ich bin einfach geflasht. Der Ferdinand Ferdl ähnlich. Der hat getwittert, die Ibrakovic-Tabelle zeigt, dass der KSV ganz klar drinnen bleibt. Die hat nebenbei den Wert einer Schokotabelle. Noch aussagekräftiger ist nur die Spatzenpost. Hast du die Spatzenpost damals abonniert gehabt?
Natürlich.
Wie ein jeder gute Schüler damals zu jener Zeit.
Ja, und ich finde, die Spatzenpost hatte Aussagekraft.
Ich finde auch. Also ich finde das eher sehr respektlos gegenüber der Spatzenpost. Und der Ferdinand als GRK-Fan müsste eigentlich die Schokotabelle irgendwo eingerahmt im Zimmer hängen haben.
Das hat, apropos Schokotabelle, da hat es irgendwann rund um die Schokotabelle, hat es dann bei der Austria, die Schokotabelle ist ja entstanden, als Schoko Schachner dann bei der Austria rausgeworfen worden ist,
genau, damit
Platz machen musste für Christoph Daum und dann zum GRK gewechselt ist, dann hat die Schokotabelle
logischer Wechsel damals, ja.
Und dann hat es, glaube ich, Rittersport hat eine Aktion gemacht, ich glaube sogar beim Gastspiel des GRK im Hohrstadion und hat eben wegen der Schokotabelle Schokoladetafeln verteilt.
Guter Move.
Es sind recht viele am Feld gelandet. Es war leider nicht warm genug, um da ein bisschen Schokogatsch draus werden zu lassen, aber ja.
Aber die Ära von Schoko Schachner war sehr erfolgreich. Auch die Ära von Abdullah Ibrakovic erweist sich momentan als erfolgreich, weil er eben auch, glaube ich, diesen Abstiegskampf genauso annimmt, wie man das machen muss. Wir hören da kurz mal rein in eine OT, in ein Interview mit Abdullah Ibrakovic gegenüber dem ORF.
Wir sind ein Team, der kämpft für Leben in dieser Liga, oder? Die Jungs müssen überleben im Profifußball, das ist nicht so einfach, oder? Ich habe geträumt, dieser Tag, da sind wir nicht Letzte, weil waren wir im November mit 2 Punkten definitiv schon nicht Letzte, Unterletzte waren wir. Jetzt sind wir heute, zumindest heute sind wir nicht Letzte, kann man jetzt gut feiern bis morgen, schauen wir mal, was passiert morgen.
So, und nachdem unser Regisseur Patrick Gstettner nicht weiß, was die Spatzenpost ist, wird er jetzt doch nicht in den kommenden Episoden zu sehen sein, aber man sieht definitiv die Leidenschaft von Abdullah Ibrakovic für diesen Abstiegskampf. Und
wenn man sich mit einem Menschen nicht anlegen sollte, dann ist es der eigene Regisseur, weil der dreht einem dann den Ton ab oder macht die Beleuchtung schlecht. Wobei, dann wurscht.
Ja, man kann nichts schlecht machen. Was wollt ihr? Du wolltest gerade was?
Nein, passt schon. Bitte, wie geht's weiter?
Na, Abdullah Ibrakovic, ich bin einfach begeistert. Einerseits von diesem Typ, den er verkörpert, andererseits der Fußball, der eben sehr leidenschaftlich ist. Und es gibt ja auch einen Spieler, der unter Abdullah Ibrakovic richtig aufblüht. Das ist auch unser Spieler im Fokus, nämlich Marc Grosse. 6 Tore und 3 Assists in 18 Spielen, davon 5 Tore und 3 Assists in den letzten 8 Spielen. Und dem KSV, der ist, also für den KSV, der ist der Mann der wichtigen Tore. Also ich glaube, es gab wenige Tore in dieser Saison, die keine Punkte brachten von Marc Grosse.
Ja, der läuft richtig heiß derzeit.
Und wir hören einfach mal rein beim aktuellen Shootingstar der Kapfenberger.
Ich probiere mit jedem Körperteil da zu machen, egal wie, Hauptsache erst drin. Ich habe immer gewusst, dass ich Toranforderungen machen kann. Ich bin sehr glücklich darüber, wie es jetzt läuft und habe einfach die letzten Monate an Dinge, die ich verbessern wollte, sehr hart daran gearbeitet und bin froh, dass es jetzt so gut aufgeht zurzeit. Ich finde, ein Spieler kann sich am besten weiterentwickeln, wenn er Spielminuten sammelt und die bekomme ich da einfach und ja, ich spüre das Vertrauen des Vereins und der Mannschaft und des Trainers.
Marc Grosse, einer mit einer auch sehr interessanten Vita.
Kann man so sagen, ja. Hat er sehr früh, also im Nachwuchs, schon nach Deutschland gewechselt zu Hannover 96 und hat er dort in der U19 am Fließband getroffen. Also hat in 24 Spielen 20 Tore und 5 Assists gemacht. Stanzelkreuther Fürth gewechselt. Dort hat es irgendwie nicht so recht geklappt und ist dann interessanterweise wieder zurück in die Steiermark.
Aus privaten Gründen, aus der Wechsel damals in die Steiermark? Aus
privaten Gründen, ja. Und zwar nach
Bad Reichenberg. Ja, habe ich auch 5 Jahre meines Lebens verbracht in der Tourismusschule. Mhm. Ich kenne das Fleckchen, deswegen finde ich es immer wieder interessant, wenn ich mir auch die Vita von Marc Grosse ansehe. Aber auch da hat es sehr gut funktioniert.
Genau, dort hat er extrem viel getroffen, war dann in Gleisdorf noch eine Saison und dann ist er nach Lafnitz gewechselt zu dem Mann, der ihn damals einst unterrichtet hat, nämlich Philipp Semlitsch. War dann nicht ganz so die große Erfolgsgeschichte, hat nur ein Profitor geschossen in Lafnitz. Und dann hat die KSV zugeschlagen und jetzt zeigt er, dass er zumindest auch in der zweiten Liga imstande ist, regelmäßig zu treffen.
Definitiv. Also die Quote spricht momentan für Marc Grosse und wir haben den Marc auch gefragt, beziehungsweise Kollege Lukas Gnauer, der Pressesprecher von Kapfenberg, hat das weitergeleitet. Warum läuft es momentan so gut, nicht nur jetzt bei Marc Grosse, sondern auch in Kapfenberg?
Ja, wir haben immer wieder und dann David Zentscher gute Leistungen gezeigt. Und dann er hat einfach die Erfahrung mitgebracht. Die zwar ergänzen sich jetzt sehr gut und er hat einfach die letzten wichtigen Sachen, die was wir noch brauchen für die wichtigen Punkte, einfach jetzt auserkitzelt und ja, ich glaube, sie ergänzen sich gut und die Erfahrung passt und er holt einfach das letzte, was wir brauchen für unsere Siege außer.
Warum schafft Kapfenberg den Klassenerhalt?
Weil jeder im Verein dran glaubt. Jeder jeden mitzieht und ja, großes Vertrauen herrscht und rund um Stadion alles, jeder will es und jeder glaubt dran.
Und deine Ziele für die Zukunft, wo siehst du dich selbst in 5 Jahren?
In 5 Jahren, ich möchte jetzt keine Vereine oder Ligen nennen, aber ich bin davon überzeugt, dass ich ganz nach oben schaffen kann.
Harald, definiere ganz oben. Was ist nur möglich? Also Selbstvertrauen hat er definitiv.
Ja, also wenn er so weiter trifft, ist die Bundesliga auf jeden Fall möglich. Dann schauen wir mal. Er ist ja noch sehr jung.
Sind vor 24 Jahre Vorbild Lionel Messi. Also die Gegebenheiten, die Basis sollte geschaffen sein für eine glorreiche Zukunft. Aber jetzt in erster Linie heißt es mal für Marc Grosse, die Kapfenberger Falken irgendwie auch noch in der Liga halten. Die Antwort dazu wird es in den nächsten Wochen bzw. Monaten geben. Wir machen noch eine kurze Pause und machen dann weiter mit dem Quotenfokus.
Werbung.
Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowlines-Topspiel der 21. Runde, das da lautet Admira gegen den SV Horn. Es ist das Duell Rolf Landerl gegen die Ex. Mhm. Quoten dazu, Sieg Admira 2,25, Remis 3,4 und Horn Sieg 2,7. Eigentlich überraschend hoch die Quote bei den Waldviertlern.
Ja, stimmt aber auch, weil es in den letzten Partien jetzt nicht mehr ganz so rund gelaufen ist für die Horner. Also ich meine, Niederlage gegen gute Lieferinger kann durchaus mal passieren. 2-2 gegen Vorwärts Steyr, ja, da haben sie sich schon schwer getan. Zumal Steyr vor allem defensiv schon Geschenke verteilt hat wieder. Ja, und die Admira zumindest im leichten Aufwind wieder.
Nein, sagen wir also, leichter auf. Ja, ganz leicht. Also 3-1 Sieg gegen Rapid.
Nach 2 Niederlagen zum Start ins Frühjahr, ja, kann man bei 4 Punkten aus den nächsten 2 Spielen von leichtem Aufwind sprechen.
Du lies mal die Tweets von Blumi durch, Ex-Kollegen vom Kurier. Ja. Der ist jetzt nicht so begeistert von Admira, ja, momentan. Also
da muss man dazu sagen, der hat aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit halt sehr, sehr oft und regelmäßig Red Bull Salzburg gesehen.
Stimmt, aber ja, ist jetzt nicht so angetan vom Fußball der Admiraner, 0-0 gegen den FAC. Also Turnaround würde ich das jetzt noch nicht bezeichnen, aber ich glaube, bei der Admira geht es einfach darum, jetzt um eine Basis zu schaffen für die kommende Saison. Erste Saisonduell gewann der SV mit 2:1, damals eben noch Rolf Landerl auf der anderen Seite. Das letzte Duell in der Südstadt, das gewann die Admira, das liegt jedoch schon fast 16 Jahre zurück, wenn man da drauf schaut, wer da gespielt hat und wer da getroffen hat. Im August 2007 in der Regionalliga Ost gab es einen 3:0 Heimsieg, Doppelpack von Christopher Dibon und ein Treffer von Markus Hanekel.
War das der einzige Doppelpack von Christopher Dibon in seiner Profikarriere?
Aber könnte definitiv auch der Fall sein. Was tippt man?
Es wird ein X.
Ist ja auch. Also, unser Tipp, es wird ein X zwischen der Admira und dem SV Horn.
Werbung Ende.
Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwara-Konferenz Episode 68, Vavra Kadabra, lautet unser heutiger Episodentitel. Und wir kommen zur Rubrik DBFTW, die Bundesliga-Frage der Woche, mit der Frage, wo spielt in Österreich die Zukunft des Fußballs? Harald, du bist, das ist dein Steckenpferd, der Jugendfußball in Österreich, da kann ich wirklich nichts beitragen, außer ein paar außer gefährliches Halbwissen, das würde ich so peu à peu mal einstreuen. Aber bitte, wie schaut es momentan aus in Sachen Akademie?
Dieser ganze Podcast besteht grundsätzlich aus gefährlichem Halbwissen.
Ja?
Der ÖFB hat sich dazu durchgerungen und jetzt final auch entschlossen, das Akademiesystem ein bisschen zu reformieren. Im ganz Schnelldurchlauf, worum geht's? Aktuell gibt es ja die ÖFB-Jugendliga, das heißt, das ist die U15, die U16 und die U18, die im Meisterschaftssystem gegeneinander spielen. Das sind derzeit 13 Akademien am Start. In der Zukunft soll diese Jugendliga wieder auf 12 Akademien reduziert werden. Gleichzeitig gibt es aber nicht nur diese Akademielizenz, sondern es gibt dann auch noch eine kleine Akademielizenz, B-Akademielizenz, wie auch immer man es nennen mag. Es heißt dann ÖFB-Nachwuchszentrum, um genau zu sein. Die kann man auch erwerben und da soll je nachdem maximal 18 Vereine sollen da dabei sein und je nachdem, wie viele es dann tatsächlich sind, wird das dann in zwei Regionalligen ausgetragen. Vorerst einmal nur U16 und U18 perspektivisch, soll da aber U15 auch dazukommen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass für die kleineren...
Soll ich weggehen oder? Nein,
du kannst gerne Fragen stellen.
Wie gesagt, ja.
Also stell die Frage, was bedeutet das?
Was bedeutet das eigentlich, Harald? Was ist die Konklusion aus diesem ganzen Infos,
die du uns gegeben hast? Das bedeutet, dass für kleinere Vereine, wie zum Beispiel, um jetzt da bei der zweiten Liga zu bleiben, Kapfenberg, das ja auch eine Akademie hat, die aber keinen Akademiestatus hat, die nicht mehr nur in ihren regionalen Meisterschaften spielen müssen, sondern sich durchaus mit auf einem höheren Niveau messen können, also gegen Nachwuchs aus, in dem Fall, wenn es zum Beispiel aus Wien, Steiermark, Burgenland und Niederösterreich. Das heißt, per se ist das schon eine ganz gute Sache. Man muss sich natürlich anschauen, wie sich das entwickelt. Aber es gibt jedenfalls für diese erste Pilotsaison, die jetzt kommende Saison ausgetragen wird, schon mal einige Bewerber und da eben einige mit Liga 2 Hintergrund. Also ja. Bleiben wir mal kurz bei den 13 Akademien, die es schon gibt. Das ist Red Bull, das ist die Austria, das ist Rapid, das ist die Admira, das ist Sturm mit dem Steirischen Landesverband, das ist der WRC, das ist der Burgenländische Verband, das ist der Vorarlberger Verband, das ist Austria Klagenfurt, das ist der Niederösterreichische Verband in St. Pölten, der LASK, SV Ried, der Tiroler Verband. Das sind die jetzt spielen. Gleichzeitig hat der GRK schon eine Akademielizenz, darf aber aktuell noch nicht mitspielen. Und künftig haben auch der TSV Hartberg um eine Akademielizenz beantragt. Das betrifft natürlich dann auch den SV Lafnitz, der ja dann quasi mehr oder weniger als Bindeglied zwischen der Hartberger Akademie und der Bundesligamannschaft, so sie die Klasse halten, fungieren wird. Und da ist kein St. Pölten.
Was ja schon kurios ist, weil im Grunde gibt es eine Akademie in St. Pölten, die aber eben nicht gekoppelt ist an den Verein SKN.
Genau, es gibt eine, sagen wir, sehr lose Kooperation, aber da hat es immer wieder Friktionen in der Vergangenheit gegeben. Der SKN geht aber sowieso nicht davon aus, es da in diese Jugendliga reinzuschaffen. Matthias Gebauer bezeichnet das ein bisschen als geschlossene Gesellschaft, wo man es dann sowieso nicht schafft, unter diese Top 12 reinzukommen. Also dann nochmal kurz zur Erklärung, das wird immer für 4 Jahre wird verliehen und die Lizenz nach bestimmten Kriterien, wie ist der Output der Akademie und so weiter. Das heißt, selbst wenn man die Akademie-Lizenz hat, heißt das nicht automatisch, dass man mitspielen darf, oben in der höchsten Liga. Und dann gibt es einige Vereine, die eben diese kleine Akademie-Lizenz beantragt haben. Und jetzt geht's ganz schnell. Das ist wieder der SK in St. Pölten.
Ja.
Das ist der FAC. Mhm. Das ist die Vienna. Mhm. Das ist der SV Horn. Das ist der SKU Amstetten. Das sind die Kapfenberger. Und das sind potenzielle künftige Zweitligisten, wie der TSV Leoben, wie der FC Binsgau, der jetzt noch nicht angefragt hat, einmal Lizenz, wie Team Wiener Linien Elektra. Wäre dann ein Favoritenclub, das wieder in den Profifußball schafft. Die spielen ja auf der Rackstraße. Und SAK Klagenfurt.
Ich bin nach einer Minute, glaube ich, ausgestiegen, Harald. Sehr aber gut. Ich glaube, ich fühle mich wie in der Schule damals. Als ich einfach die Lehrerin immer oder den Lehrer so angesehen habe, als würde ich gespannt immer zunicken und so. Und dann, wenn eine Frage kommt.
Ich stell dir einfach bei der nächsten Zwarer-Konferenz dann eine Frage nur dazu, ja.
Nein, ich finde es ja auch gut, dass du brennst für dieses Thema und das sieht man auch immer wieder, auch tagtäglich in der Arbeit. Und das finde ich auch gut. Hast du dir wirklich auch meiner Meinung nach schon einen Namen in der österreichischen Sportszene gemacht.
Das ist lieb,
danke. Und deswegen, du hast ja auch in der letzten Woche deinen sehr ausführlichen Bericht dazu schon erstellt. Also für alle, die sich da auch noch näher hineinfuchsen möchten, kann man im Grunde nur diesen Artikel auch weiterempfehlen. Ich habe länger zugehört als eine Minute.
Alles aber, gut. Ich hatte nicht das Gefühl, länger als eine Minute gesprochen zu haben.
Also, das ist ein Wahnsinn. Wir haben nämlich einen ziemlichen Zeitdruck,
ja, stimmt.
Weil unsere Programmplanung macht nämlich schon Stress, dass wir immer viel zu lang werden. Deshalb.
Patrick nickt schon ein.
Ja. Super, Patrick. Dann versuchen wir jetzt die Episode jetzt eher rasch zu beenden, wenn du damit d'accord gehst.
Sehr gut.
Sehr gut.
Wir müssen noch was verlosen.
Wir müssen nämlich noch etwas verlosen. Dieses wunderschöne SKU Ertelglas am Stetten-Trikot. Die Herausforderung, die Challenge war es, den SKU am Stetten als Fortgetyp zu beschreiben. Und wir haben da wieder qualitativ eine Entscheidung getroffen, wer dieses Trikot bekommt. Und schlussendlich hat uns Herzblut 1905 am meisten überzeugt. Mit dem Tweet Amstetten ist für mich der Haverer, mit dem man auf eine Party geht und sich viel vornimmt, doch direkt beim Einlass verschwindet er und taucht nur alle 2 Stunden wieder auf. Es gibt ja im Endeffekt schon auch Typen, die im Grunde oder Freundinnen, die da gehst du rein und du siehst sie oder ihm erst dann wirklich ganz zum Schluss wieder. Oder erst morgen.
Ja.
Was für ein Typ warst du eigentlich beim Fortgehen?
Ich war der dann irgendwann abbogen ist.
Ich war eigentlich immer der Typ, der viel zu spät gekommen ist und wirklich zum Teil, es hat Fortgeabende gegeben, da bin ich wirklich erst um 4 Uhr in der Früh weggefahren von der Wohnung, als alle anderen dann schon zum Teil weg waren, aber dann habe ich eben noch bis 10 Uhr durchgezogen.
Alleine.
Ja, nein, natürlich nicht alleine. Da waren ja schon noch andere auch, also so ist es ja nicht. Aber das war so mein Rhythmus damals beim Fortgehen.
Ja, sehr gut.
Immer wieder so ein bisschen ein Powernap gemacht.
Sind wir uns deswegen nie begegnet. Ich habe immer spätestens um 3 am Polnischen gemacht.
Okay, nee, das habe ich nicht gemacht. 5-stündigen Powernap davor, dann war ich richtig fit fürs Fortgehen, aber dann war es eben auch schon 3-4 Uhr. Egal. Es gibt natürlich auch in dieser Episode wieder ein weiteres Trikot zu gewinnen, nämlich dieses Trikot vom FC Liefering. Du bist großer Fan von diesem Trikot. Was müssen unsere User machen, um dieses Trikot auch zu gewinnen?
Auch in diesem Fall wieder. Denkt euch aus, schreibt uns, was wäre der FC Liefering für ein Fortgeh-Typ und postet es im Social Media eures Vertrauens unter dem Hashtag Zwarer-Konferenz.
Also der Richie hat das angesprochen.
Ja, ich glaube, er
hat
auf JVZ oder irgendwas gepostet. Hat er so nicht gut gefunden.
Ja. Apropos, Richie heute nicht mit dabei, Hintergittern, gab eben kein Auswärtsspiel, deshalb auch kein Hintergittern-Report, aber nach der Länderspielpause, da gibt es hoffentlich auch wieder ein Comeback vom Richie. So, ein paar Minuten haben wir noch und ein paar Fragen, die wir jetzt noch schnell durchgehen, denn wir haben ja auch auf Twitter wieder ein paar Inputs von euch verlangt und ein paar Fragen sind wieder reingekommen. Zum Beispiel vom Herr G. Sangsverein. Mich würde mal eine Tabelle interessieren, wie oft welches Team am geliebten Sonntagvormittagstermin ran muss, speziell auswärts. Ich gehe davon aus, dass er Admira-Fan ist und momentan eher weniger amused ist über die Auswahl unserer Sonntagsspiele.
Ja, wir können da ja ganz offen sagen, es gibt eine Vereinbarung im TV-Vertrag, dass keiner der Clubs jeweils auswärts und daheim öfter als dreimal, also insgesamt sechsmal am Sonntag spielen muss, was aber nicht heißt, und das passiert ja durchaus, dass nicht Vereine unabhängig davon freiwillig ihre Spiele am Sonntag um 10.30 Uhr ansetzen können und das auch in der Vergangenheit auch schon getan haben.
War schon des Öfteren so der Fall und die Admira bewegt sich noch in diesem Rahmen.
Das also bewegen alles, sich alle im Rahmen, ja.
Alles gut. Frage vom Kollegen Christoph Bosniak. Wann kommt Ronivaldo zu seinem Debüt im ÖFB-Nationalteam? Der hat gegenüber den oberösterreichischen Nachrichten erwähnt, dass er um die österreichische Staatsbürgerschaft, glaube ich, also dass er anfragt und höchstwahrscheinlich, ich meine, er ist auch schon Ewigkeiten in Österreich.
Ja, man kann ihm wünschen, dass es ihm leicht gemacht wird. Das ist ja für so manche Menschen mit fast unüberwindbaren Hürden verbunden, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen, obwohl sie diese mitunter durchaus verdient hätten. Aber die Freunde von der DWLDW würden jetzt irgendwas mit, dass dieser Podcast ist nicht politisch einspielen. Viel Glück und es hat ja irgendwann einmal kurz Transfergerüchte gegeben von Ronivaldo zu Red Bull Salzburg vor ein paar Jahren. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Nein,
aber vielleicht.
Das wird so eine Ibiza-Vasic-Geschichte.
Da war auch der Lustener Spieler. Ja. Vielleicht findet Ralf Rangnick ja noch Gefallen an Ronivaldo. Ja,
er steigt auf mit Blau-Weiß Linz, spielt dann drei geile Bundesliga-Spielzeiten und dann vielleicht noch ein Groß-Event im österreichischen Nationaltrikot Ronivaldo. Das wäre doch ein krönender Abschluss.
Und dann MLS.
Genau, MLS gemeinsam mit Lionel Messi. So, drei Fragen noch. Wie schlimm war die letzte Woche eigentlich für einen BW-Fan? Choleriker hat diese Frage gestellt. Einerseits die Novara, andererseits hat es aber auch positive Nachrichten gegeben mit der Einberufung auf Abruf von Matthias Seidel ins Nationalteam, aber er meint natürlich den Fürsteinstieg beim LASK. Alter Schwede, das kannst du ja nicht eigentlich.
Das ist halt wirklich, wirklich brutal. Also, dass Föst beim LASK einsteigt, dass das Baschinger Stadion, wo der Nachwuchs dann spielt, quasi Föstalpine Stadion heißt, übel.
Ja,
also ganz ehrlich, jetzt von der ganzen historischen Dimension her und so weiter, finde ich das noch brutaler als den Wawa-Abgang.
Würde ich auch so sagen. Noch eine Frage vom Gary Crow. Welche jährliche Überraschung erwartet uns noch zum Ende der Saison? Insolvenz, Aufstiegsverzicht, Rückziehung, Spielbetrieb und so weiter.
Irgendwas kommt immer.
Ich glaube auch. Also ich bleibe dabei, ich glaube, dass zwei Vereine absteigen werden und nicht drei. Ich weiß zwar nicht wieso, aber mein Gefühl sagt, dass
ich glaube, dass keine drei aufstiegsberechtigt sind.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Gut, aber das soll es dann auch gewesen sein. Ich glaube, wir haben es geschafft unter einer Stunde. Ansonsten bekommen wir richtig viel Drisch von der Programmplanung. Aber das war's.
Patrick schüttelt den Kopf. Ja. Gut, sorry an alle.
Das war auf jeden Fall die Episode 68 der Zwarer-Konferenz. Noch ein paar Infos zum Abschluss, nämlich einerseits, wir sind zurück am 4. April nach der Länderspielpause und bitte macht noch mit, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um eure Bewerbung für den Admiralliga-Fan-Kommentator abzugeben. Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf den Podcast-Plattformen dieser Welt und bewertet uns mit 17.000 Sternen und nochmal ein Querverweis, auch pro Woche, jede Woche am Mittwoch wird paniert bei uns in unserem Format Ansa-Panier. Nochmal ein großes Dankeschön an den wunderschönen Patrick Gstettner, der heute hoffentlich eine gute Arbeit gemacht hat, aber das werde ich ja gleich in der Post-Production auch sehen. Und ansonsten, Harald, hast du noch etwas zu sagen?
Schöne Länderspielpause.
In diesem Sinne, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte? Jungs und Mädels.
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was?
Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.